Heute Abend geht es ganz stark um Wasser. Und das Wasser ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und zwar fangen wir mit Johannes 4 an. Johannes 4. Ihr kennt die Geschichte sicherlich, da geht es um die Frau am Jakobsbrunnen. Und Jesus trifft diese Frau und er kommt ins Gespräch über das Wasser. Sie holt Wasser. Und dann führt Jesus das Gespräch in Richtung geistliches Wasser, in Richtung Heiligen Geist. Und bietet ihr dann Wasser an. Er bietet dir Wasser an. Johannes 4, Vers 10. Jesus antwortet und sprach zu ihr, zu der Frau am Jakobsbrunnen. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Und dann spricht Jesus weiter vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist. Das wissen wir später aus Johannes 7, dass es da um den Heiligen Geist ging. Aber in diesem einen Satz, da steckt so viel, wo die Frau sagt, Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher sollst du denn lebendiges Wasser hier haben? Ja, bist du größer als unser Vater Jakob? Das sind die drei Dinge, die wir besprechen wollen. Zuerst der Eimer, der Brunnen und der Vater Jakob. Also diese Frau war fokussiert, das ist ein schöner Eimer. Sie hat eine Quelle gefunden, sie hat einen Brunnen gehabt, das war ihr Brunnen. Ja, da ging sie immer hin und da hat sie Wasser geholt. Wasser für den Alltag, ja, fürs Waschen, fürs Zähneputzen, fürs Kochen, hat sie Wasser geholt. Das war ihr Brunnen, das wusste sie. Und Jesus hat das ganze Gespräch umgeleitet auf das geistliche Wasser. Und wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, wird sehr interessant. Sie sagt, du hast keinen Eimer. Du kannst das Wasser nicht holen. Das ist mein Brunnen, hier komme ich immer hin. Und Jesus, du hast keinen Eimer. Ich habe einen Eimer, du hast keinen. Wie willst du Wasser holen? Geht gar nicht. Und sie hat ihren Eimer gefunden und sagte, ich habe hier einen Eimer und damit hole ich jeden Tag Wasser. Und ich habe mich gefragt, was für einen Eimer hast du? Und woher holst du dir dein Lebenswasser? Wir haben oft einen Container. Der Eimer kann Zeit sein. Ich nehme mir Zeit, um mich zu erfreuen über irgendwas. Ne? Ich will Leben haben. Ich will mich freuen. Ich will Erfüllung haben. Ich will Frieden haben. Ich will Liebe haben. Ne? Die ganze Schiene. Und dann gehe ich zu einem Brunnen und ich habe diesen Eimer. Und da hole ich mir Liebe raus. Und da hole ich mir Freude raus. Und da hole ich mir Frieden raus. Und dieser Eimer, der ist so tief, ne, da passt so viel rein. Das ist mein Eimer. Vielleicht dein Eimer der Zeit. Ich investiere Zeit. Ich mache Yoga. Ich suche den tiefen Frieden. Ja? Oder ich investiere Zeit und ich keine Ahnung, ich habe ein tolles Hobby, das erfüllt mich. Ja? Oder ich investiere meine Energie in eine Sache und dann fühle ich mich gut dabei. Ja, ich mache Sport. Das ist nichts Falsches mit dem Sport. Bloß, wenn das die Quelle deines Lebens wird, hast du ein Problem. Und sagst, ich habe diesen Eimer und den Eimer kenne ich und mit dem hole ich jedes Mal Wasser und du hast keinen Eimer. Das ist mein Bier. Ne? Und das ist dein Bier. Das ist my cup of tea und das ist your cup of tea. Ich hole mir meine Freude mit diesem Eimer. Okay? Jesus hat das vielleicht geschmunzelt, ich weiß nicht. Dem kam es wahrscheinlich komisch vor. Ne? Du hast einen Eimer, toll, ich habe keinen. Toll. Ich spreche vom anderen Wasser. Doch geben wir uns zufrieden an einem kleinen Eimer, den wir haben. Und dann nehmen wir den Eimer und wir wollen uns immer wieder Freude schaffen. Wir gehen in irgendein Loch und holen uns da unsere schmutzige Suppe raus. Ne? Wir wollen Freude haben. Wir suchen nach Freude, nach Leben. Sie hat einen Brunnen. Sie sagte, der Brunnen ist tief. Für sie war der Brunnen tief. Sie hat noch keinen tiefen Brunnen gesehen. Sie war ihr Brunnen, der Jakobsbrunnen, der tiefste Brunnen. Das war ihre Erfahrung. Das war so ihr Horizont. Ich habe einen tiefen Brunnen, sagt sie. Sagt Jesus, du hast keinen tiefen Brunnen. Ich habe einen tiefen Brunnen. Du kriegst kein Wasser. Ich krieg das Wasser. Du hast keinen Eimer und du hast keinen Brunnen. Ich habe den Eimer, ich habe den Brunnen. Und mein Brunnen ist tief, sagt sie. Und es geht uns oft genauso, ja? Auch jetzt im Vergleich mit Gemeinden. Ja, unser Brunnen ist tief. Wir haben die richtige, tiefe biblische Lehre. Nicht? Wir sind Dispensationalisten. Ja? Wir sind Amillennialisten. Wir sind Post-Trip. Wir sind Pre-Trip. Amill. Ja, kennt ihr die ganzen Begriffe? Ja? Wir sind das und jenes. Und wir haben die wahre Lehre. Unser Brunnen ist so tief. Ne? Und Unser Brunnen ist der beste Brunnen. Das beste Wasser in unserem Brunnen. Wir suchen einen Brunnen, der oft schmutziges Wasser hat. Weil ein Brunnen, der hat schon einen Zufluss, der hat schon eine Quelle, aber das Wasser steht dort. Ja, das dauert, bis man es rauspumpt. Es ist nur begrenzt frisch. Ich habe die beste Theologie. Ich hab die meisten Bücher gelesen. Ja, ich weiß alles über Gott. Das ist mein Brunnen. Und da habe ich so einen Eimer. Ich mache jeden Tag 15 Minuten stille Zeit. Da hole ich mir meine Kraft raus. Und das war's dann. Und dann sagt sie noch was. Ich kenne den, der den Brunnen gegraben hat. Jakob, mein Vater. Pass mal auf, Jesus, du willst Wasser haben, aber ich habe den Eimer, du hast keinen Eimer. Du willst Wasser haben, aber ich habe den Brunnen, der ist ganz schön tief. Das ist ein guter Brunnen. Mein Brunnen, sagt sie. Ne? Mein Brunnen. Und dann sagt sie, hey, wenn du mir nicht glaubst, ich kenne den, der den Brunnen gegraben hat. Nicht persönlich natürlich, aber sie wusste, Jakob, ihr Vorfahre, vor vielen Generationen, hat den Brunnen graben lassen. Ja? Und oft berufen wir uns auch als Christen auf christliche Tradition. Ja? Oder auf, ich bin ein Kind aus der 6. Generation, wir sind alles Christen. Ja, toll, toll für dich. Bringt das was? Nein, null. Ich kenne den, der diesen Brunnen gegraben hat. Unsere Gemeinde hat die beste Liturgie. Ja? Was willst du mehr? Der Brunnen war für meine Vorfahren gut gewesen, der ist für mich auch gut. Ne? Was wollt ihr mehr? Wozu brauchen wir eine tiefere Erfahrung mit Gott? Wir haben doch Gott kennengelernt. Ist doch alles in Ordnung, oder? Gott möchte, dass wir heute Abend nach mehr suchen. Es gibt noch mehr. Nicht nur einen Eimer voll, nicht nur einen Brunnen, den Brunnen können wir auch gleich sagen. Nicht nur einen Brunnen voll. Auch wenn der so tief scheint, der ist nicht tief. Selbst wenn du den kennst, der den Brunnen gegraben hat, das bringt ja auch nichts. Da gibt es einen Brunnengräber irgendwo. Ja. So, jetzt kommt Jesus. Und scheinbar ist das nicht, ja genau, da gräbt jemand einen Brunnen da vorne. Jesus sagt, schön, bist du fertig? Ja, du hast den tollen Brunnen, du hast den guten Eimer und du kennst den, der den Brunnen gegraben hat. Wunderbar. Ja. Und darf ich dir jetzt was anbieten? Und dann bietet Jesus ihr an, ein Brunnen zu werden. Wow. Damit hat sie gar nicht gerechnet. Sie sagt, Mensch, sie hat ihn mit allen Karten geschlagen. Nicht? Ey, ich kenne den Brunnen gegraben hat. Ich kenne diesen Brunnen, der ist tief, das ist mein Brunnen. Ich habe einen Eimer, ich kann mir Wasser holen. Und Jesus sagt, pass mal auf, das ist alles nur gar nichts. Ich kann einen Brunnen schaffen in dir. Du wirst zum Brunnen. Boah. Und da müssen wir als Christen hinkommen, auch hier bei GN, bei uns, müssen wir dahin kommen, dass wir zu Brunnen werden, nicht nur zu Brunnen zu strömen, da kommen wir später zu, aber zumindest erst zu einem Brunnen werden, dass wir nicht nur trinken, nicht nur konsumieren, sondern dass wir so voll sind des Heiligen Geistes, dass wir abgeben können. Dass plötzlich Leute kommen und sagen, Mensch, kann ich bei dir schöpfen? Irgendwas ist bei dir anders, du hast Freude, du hast Kraft, du hast Vollmacht, wie komme ich daran, dass wir zum Brunnen werden? Wie werde ich zum Brunnen? Zuallererst muss ich Wasser trinken. Ich muss das Wasser, das da ist, trinken. Ich muss es aufnehmen. Ich muss selbst trinken. Ich muss trinken, ich muss trinken, ich muss trinken. Jesus sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Er sagt, zuerst musst du trinken, dann wirst du so viel trinken, dass das Wasser in dir zu einer Quelle wird und dann aus dir herausfließt. Boah. Und das möchte ich uns heute Abend empfehlen, dass wir uns satt trinken. Der Dienst geht nicht ohne Trinken. Der Dienst geht nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Da geben wir auf, da sind wir entmutigt, da werden wir müde. Ja. Da fehlt uns die Freude. Aber der Dienst geht, wenn wir uns immer wieder auftanken. Ja, wenn wir trinken von dem Wasser und immer wieder trinken. Und deswegen müssen wir zu ihm kommen, zu Jesus kommen. Und er gibt uns Wasser. Und wir trinken. Wir trinken den Heiligen Geist. Wir lassen uns erfüllen. Nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Jeden Tag eine neue Dosis. Ja, noch einmal mehr. Und Herr, ich will noch mehr. Und ich will noch mehr. Und heute komme ich wieder. Ich will noch mehr. Ja. Nimm deinen Eimer und geh zu Jesus, lass den Eimer voll werden. Und Jesus sagt, ich werde so viel reinschütten, er wird überlaufen und du wirst zum Brunnen werden. Lasst euch vom Geist erfüllen, lasst euch vom Geist erfüllen. Da ist so viel da, dass wir überfließen werden. Und dann wird der Durst gelöscht, der Durst nach Leben, der Durst nach Liebe, der Durst nach Frieden wird gelöscht. Ja? Und den finden wir nicht in irgendeinem Hobby, den finden wir nicht in irgendeinem Sport, den finden wir nicht irgendwo, denn der Durst wird gelöscht bei Jesus. Und da werden wir aufgetankt. Und wir können nicht weiterlaufen, wir können nicht durchhalten, wir können nicht in dem Tempo weitermachen, wenn wir nicht immer wieder auftanken. Immer wieder auftanken, sonst gehen wir kaputt. Deswegen meine Herausforderung heute Abend ist, dass wir heute Abend uns nochmal den Durst löschen lassen, dass wir voll werden. Wie machen wir das? Einfach Lobpreis, wir haben Lobpreis gemacht. Nimm dir Zeit mit Gott, komm in seine Gegenwart. Und wenn du zu ihm kommst, dann wird er dir dein Joch wegnehmen. Haben wir gestern Abend besprochen beim TV-Team. Ja? Wenn du zu ihm kommst, dann sagt Jesus, komm zu mir. Ja? Kommt alle zu mir, die dir mühselig und beladen seid. Ja? Und er wird uns das Joch wegnehmen. Wird uns ein neues Joch geben, das leicht ist, das maßgeschneidert ist. Das heißt, es reicht nur zu ihm zu kommen. Den Rest macht er. Einfach zu sagen, Mensch, mir geht's nicht gut und ich werde jetzt, anstatt jetzt mich irgendwie in irgendwelche Sachen zu flüchten, nehme ich mir eine Stunde Zeit und werde eine Stunde Zeit mit dem Herrn verbringen. Wie? Egal wie. Ja, wie? Egal wie. Ja, wie? Egal wie, aber mit dem Herrn. Ob du mit ihm spazieren gehst, ob du mit ihm die Bibel liest, ob du mit ihm eine Stunde lang in Zungen betest, ob du mit ihm eine Stunde lang Lobpreis hörst, Soaking machst, egal was du machst. Ne? Hauptsache, du bist mit dem Herrn zusammen. Er sagt, ich werde dir das Joch wegnehmen. Ich will den Durst still. Und oft meinen wir, dass ja, ich muss das machen und das machen, dann geht es mir besser. Nein, ich muss einfach zu Gott kommen, dann geht es mir besser. Wir sollten dem Heiligen Geist mehr zutrauen. Er kennt uns. Und er wird uns auftanken, wenn wir zu ihm kommen. Und der Durst wird gelöscht. Der Durst nach Liebe wird gelöscht. Übrigens, wir alle wollen geliebt werden. Amen. Das Grundbedürfnis Nummer eins. Wir wollen alle geliebt werden. Jeder Mensch auf der Erde will geliebt werden. Und weißt du, oft fließt die Liebe nicht vom Vater zum Sohn, von der Mutter zur Tochter oder zum Sohn, ja, oder vom Mann zur Frau oder wie auch immer in der Verwandtschaft. Manchmal klappt das nicht, ne? Weißt du, das sind auch gute Quellen. Die sind nicht immer schmutzig. Aber die wahre Quelle der Liebe ist Gott. Und da bekommst du pure Liebe, ja. Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja? Wenn du Liebe brauchst, dann geh zu Jesus und sag, Papa, ich brauche Liebe. Und dann kommt Liebe. Ja? Dann füllt er dich neu auf. Und die Liebe verändert dich. Da kommt Friede hinein, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das kommt von selbst aus der Liebesbeziehung. Oft machen wir es uns so schwer, so kompliziert. Es ist ganz einfach. Du sagst, hey, mir geht's nicht gut. Ich muss auftanken. Ich gehe zu ihm hin. Ja, so. Auch wenn du gar nichts sagst. Wenn du einfach auf dem Sofa liegst, auf den Knien liegst vor Gott. Und wenn du eine halbe Stunde gelegen hast, in seiner Gegenwart, schießt du auf, dir geht's besser. Du hast aufgetankt. Er hat dich geliebt. Und damals, als die Hochzeit zu Kana war, da ging der Wein aus. Wisst ihr wieso? Weil Jesus Gast war und nicht Gastgeber. Denn bei Jesus gehen die Getränke nie aus. Der Heilige Geist geht ihm nie aus. Die Bibel sagt, dass er uns den Geist gibt, dass Gott den Geist gibt ohne Maß. Johannes 3, 34. Er gibt uns Geist ohne Maß. Das heißt, wir bestimmen, wie viel wir haben vom Heiligen Geist. Die Frage ist nicht, wie viel Gott uns vom Heiligen Geist gibt. Die Frage ist, wie stark lasse ich mich erfüllen vom Heiligen Geist? Boah. Und Gott gibt ihn ohne Maß. Das heißt, wenn wir müde werden, auch im Dienst, auch im Arbeiten, einfach, hey, Vater, ich komme jetzt. Ich brauche einen Schluck. Ich brauche einen Eimer. Ich brauche einen Brunnen voll. Ich brauche zwei Brunnen voll. Ich muss baden. Und dann gibt Gott dir seinen Heiligen Geist. Er sagt, wenn der Durst gelöscht ist, dann wirst du so viel haben, du wirst zu einer Quelle werden. Es wird eine Quelle in dir sein und Leute werden kommen und werden von dir Wasser holen. Und zwar nicht so, dass du dann nachher leer bist, sondern da kommt immer wieder was nach. Immer wieder nach und nach und nach und nach. Deswegen, wenn wir im Dienst stehen, ob das jetzt im Predigen ist in Indien, ob das jetzt hier im Büro ist, ob das irgendwelche Arbeiten sind, die wir hier machen, egal was es ist, wenn wir an der Front stehen für Jesus, ja, niemals vergessen, dass wir uns auftanken müssen. Wir müssen tanken. Heiligen Geist tanken, immer wieder und immer wieder. Er wird uns Energie schenken und Kraft und Freude und das ganze Paket, alles was wir brauchen, kommt. Und dann wird uns dieser Strom in Richtung ewiges Leben fließen lassen. Ja? Und Menschen werden kommen und sagen, hey, das ist ein schöner Strom, der fließt in die richtige Richtung. Und werden zapfen von dem Strom. Jesus gibt noch mehr, gibt nicht nur Wasser aus dem Brunnen, er will uns Ströme geben. Und jetzt kommen wir zu Johannes 7, Vers 37. Die können wir mal lesen, die Stelle jetzt. 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, da kommen wir gleich zu, es ist das Laubhüttenfest, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus sagt, es werden Ströme aus euch fließen. Das ist prophetisch. Es kommt noch, sagt er. Und wir leben in der Zeit. Heute fließen Ströme aus uns heraus, wenn wir sie nicht blockieren. Um das Ganze zu verstehen, um zu wissen, was hier eigentlich passiert, müssen wir das Laubhüttenfest verstehen. Das Laubhüttenfest war ein ganz tolles Fest. Es war das größte Fest im Jahr, wie bei uns Weihnachten. Also alle haben auf das Laubhüttenfest gewartet. Das war auch übrigens kurz vor dem neuen Jahr im jüdischen Kalender. Da hast du das Laubhüttenfest und dann beginnt das neue Jahr. Das Laubhüttenfest war das Erntefest. Die letzte Ernte wurde eingebracht. Auch ein tolles Bild übrigens, nicht? Ernte, Heiliger Geist. Das ist enorm. Die ganze Ernte, das war das letzte Erntefest. Es gab mehrere Erntefeste. Das letzte Erntefest, jetzt war die Ernte drin. Und die waren alle in Feierlaune. Die wollten alle feiern. Die wollten Party machen. Und Gott sagte, die sollen feiern. Und zwar eine Stunde. 7 Tage. Die sollten 7 Tage feiern. Und am 8. Tag gab es noch einen extra Feiertag. Aber Sukkot oder Laubhüttenfest war 7 Tage lang. Ey, die haben 7 Tage lang ausgiebig und ausgelassen gefeiert. Die haben sich Laubhütten gebaut, ja, und haben in Laubhütten gelebt. Da gab es bestimmte Vorschriften. Die Laubhütte durfte nicht zu schön sein. Ja, nicht wasserdicht sein. Man musste die Sterne durchsehen können nachts. Es musste durchregnen können. Und das Laubhüttenfest hatte 2 Richtungen. Die eine Richtung war, sie sahen zurück und sahen, wie Gott das Volk Israel damals durch die Wüste geführt hat. Als Erinnerung, sie haben damals in Zelten gelebt oder auch in Laubhütten gelebt. Und das war einfach, um zu zeigen, Gott hat uns damals da rausgebracht, er kann es wieder tun. Das zweite war, die haben eine Party gehabt, die haben zusammen gefeiert, alle auch draußen, weil die Ernte drin war. Und das dritte war, nach vorne gesehen, und das ist der wichtige Punkt. Sie wussten, die nächste Ernte hängt davon ab, ob der Regen kommt. Die Ernte war eingebracht, und jetzt baten sie sofort um den nächsten Regen. Er musste jetzt kommen. Wenn jetzt der nächste Regen nicht kommt, ist die nächste Ernte dahin. Also sie waren abhängig vom Regen. Und deswegen spricht Gott auch immer wieder vom Frühregen und Spätregen. Er sagt, ich werde den Frühregen und den Spätregen rechtzeitig kommen lassen. Das war ein Segen. Ja, wenn Gott den Frühregen oder Spätregen zurückgehalten hat, waren Leute hungrig. Ja, und jetzt haben sie dieses Laubhüttenfest dafür genutzt, um Gott gleichzeitig um Regen anzuflehen. Gott, schick uns Regen! Wochen vorher haben die Rabbiner in den Synagogen alle Bibelstellen durchgearbeitet mit den Studenten, mit den Leuten über Wasser. Ne, wo es um Wasser geht in der Bibel, haben sie alle Stellen durchgearbeitet. Und alles ging auf diesen einen großen Tag hin. Es waren 7 Tage und der letzte Tag, der 7. Tag, war der große Tag. Und da ging es ums Wasser. Ja. Und alle waren vorbereitet. Die haben sich alle schon schlau gemacht in der Synagoge. Sie wurden alle gelehrt. Es geht ums Wasser, wir brauchen Regen im nächsten Jahr. Und an diesem Fest steht Jesus auf und lässt diesen Spruch los hier. Ich will es noch ein bisschen genauer erklären. Übrigens, Sukkot dieses Jahr, 28. September bis zum 4. Oktober, ist Sukkot, ist Laubhüttenfest, ja, in diesem Jahr. Es war ein Fest, da wurde geschrien, da wurde gejubelt. Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt, dass Tausende von Leuten geschrien haben. Das war weit zu hören. Jerusalem feiert Sukkot. Ne? Und zwar 7 Tage lang haben die geschrien, die haben gejubelt und gefeiert. Ne? Das war eine richtige Party, das beste Fest im Land und im ganzen Jahr. Es waren in der Trockenzeit und sie baten Gott, schick uns Regen. Und dann kam der 7. Tag. Und am 7. Tag, da haben die Priester den Tempel verlassen und gingen in einer Prozession, gemeinsam gingen die zum Teich Siloam. Die können wir vielleicht mal zeigen, einfach zum Teich. Oder diese Waschhallen, die du hast. Genau. So in etwa, das ist ein römischer, aber so in etwa kann der ausgesehen haben. Ja, in Jerusalem. Ungefähr so. Ja. Und da gingen jetzt die Priester alle hin und ein Priester hatte eine goldene Kanne. Genau, so in der Art. Und da hat er mit der goldenen Kanne aus dem Teich Siloam Wasser geschöpft und ging da zurück. Und die ganzen Leute, die waren am Singen gewesen, die Priester haben gesungen. Und was haben sie gesungen? Sie haben gesungen, ach Herr, hilf! Oder Hosanna, Hosanna. Kommt es bekannt vor, oder? Ja, als Jesus einzieht, sagen sie auch Hosanna. Als Jesus einzog, haben die auch mit Palmwedeln gewedelt. Hier übrigens auch, beim Laubhüttenfest. Und sie haben geschrien, Hosanna, macht doch keinen Sinn, oder? Hosanna. Für uns Deutsche klingt Hosanna wie Halleluja. Da war es aber gar nicht. Hosanna heißt, Herr, hilf! Herr, hilf! Herr, hilf! In dem Kontext heißt das, Herr, hilf und schick uns Regen. Herr, hilf und schick uns Regen. Und sie haben dieses Wasseropfer aus dem Teich geholt und haben das hingeschleppt. Und die Leute waren all dabei, die haben geschrien, die Priester haben gerufen, Herr, hilf, Hosanna, Hosanna, gib uns Wasser. Wir brauchen Wasser fürs nächste Jahr. Es war sehr laut, es war chaotisch. Der Tempel war proppevoll, überall waren tausende von Leuten. Die hatten diese Palmwedel in der Hand, die haben gewedelt, die haben geschrien und manche haben gesungen. Ja. Und dann wurde die Posaune geblasen dreimal. Könnt ihr so sehen vor euren Augen. Ja, ein Chaos. Und plötzlich ertönt die Posaune dreimal. Übrigens, wenn ihr das lest in der Offenbarung. Die Offenbarung, und wenn nur Posaunen geblasen werden, das war nicht nur Musik. Wenn drei Posaunen geblasen werden, ja, wenn bestimmte Sachen geschehen. Ein jüdischer Leser weiß, um was es geht, um welches Fest es geht. Nur so nebenbei. Da wurden dreimal die Posaune geblasen. Und plötzlich ist alles ruhig. Und jetzt kam der Höhepunkt des ganzen Festes. Es war der siebte Tag, der höchste Tag. Und jetzt war der Höhepunkt des höchsten Tages gekommen. Jetzt kam das Wasseropfer. Und der Priester kam da herein mit der goldenen Kanne voll Wasser. Und er ging in den Altar hoch und hat dann dort zwei Schalen aufgestellt, zwei Silberschalen. Und hat in eine Schale das Wasser eingegossen. In die andere Schale hat er Wein eingegossen. Ja. Und die Schalen liefen dann über und dann hat sich auf dem Altar der Wein und das Wasser vermengt, ist dann durch ein Rohr geleitet worden und das floss hinein in das Kidron-Tal. Ja. Wasser und Wein, das stand für Leben und für Freude. Leben und Freude. Und sie haben Gott praktisch geopfert. Leben und Freude. Und sie haben damit gebeten, Gott, schenk uns Wasser. Wir brauchen Wasser. Alle Kinder wussten, es geht ums Wasser. Wir wollen Wasser haben. Wir müssen eine Ernte haben nächstes Jahr. Und dann ist das Wasser da runtergeflossen mit dem Wein und plötzlich wird es wieder ganz laut. Und die fingen wieder an zu feiern und zu schreien. Und die schrien Psalm 118, 25 zuerst. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohlgelingen! Und dann 118, 26. Das kam erst jetzt, hör mal zu. Das ist ein wichtiger Punkt. Bisher schrien sie nur Hosanna, 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 hilf uns, wir brauchen Wasser. Und als das Wasser geopfert war und der Wein geopfert war, plötzlich schrien sie, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Und dann haben sie ihre Palmzweige genommen, haben die Palmzweige auf den Boden geschlagen, ganz wild, ne? Boden geschlagen, bis die ganzen Blätter ab waren. Und dann wurde das ganze Fest damit beendet. Langsam wurde es ruhiger und ruhiger und ruhiger. Jeder ging zurück, hat seine Hütte abgebaut und dann ging sie nach Hause. Das Fest war zu Ende. Normalerweise. Aber nicht dieses Mal. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt Jesus da aufgetaucht ist. Die Bibel sagt uns in Johannes 7, Vers 37, am höchsten Tag des Festes. Das heißt, es war der siebte Tag. Es war an dem Tag, wo diese Liturgie, wo diese Prozedur, ne, durchgeführt wurde, wo alle so in Feierlaune waren. Der höchste Tag des Festes, da war Party. Ja. Ich weiß nicht, wo Jesus ansetzte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hier an diesem Punkt angesetzt hat. Und zwar, alle sind laut, 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 alle schreien, es ertönen dreimal die Posaune, Stille, und der Priester gießt den Wein und das Wasser aus. Und dann wieder Jubel und Geschrei, Hosanna, Herr, hilf. Und dann schalten sie um und würden sagen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und da steht Jesus plötzlich. Hey, hier bin ich! Ja, ich bin da! Ja, ich sagte, nee, der soll kommen, der kommt, der gepriesen sei, der kommt. Nee, ich muss nicht mehr kommen, ich bin schon da. Und wenn dürstet, wer wirklich Wasser trinken will, hey, geht nicht dahin, kommt zu mir, ich bin jetzt da. Ich habe das Sukkotfest abgelöst. Und er möchte lebendiges Wasser geben. Er sagt dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glaub mir, die ganze Zeremonie war kaputt. Ja, die waren drauf und dann, die wollten jetzt ihre Palmzweige auf den Boden hauen. Dann war Ende, geht jeder nach Hause. Und plötzlich ist ein Jesus, sagt, nee, ich bin da. Wenn ihr durstig seid, kommt zu mir. Das war eine schöne Zeremonie, aber das löscht nicht den Durst. Ihr müsst zu mir kommen, wenn ihr durstig seid. Es heißt in Vers 26, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Vorher heißt es, ach Herr, hilf oder Herr, rette. Und Jesus ist der Retter. Der Name Jesus heißt Retter. Er sagt, ich bin da. Sie haben geschrien, rette, rette. Er sagt, ich bin da. Und wenn ihr durstig seid, kommt zu mir. Geht nicht zu den alten Brunnen. Ihr braucht euren Eimer nicht mehr. Ihr braucht euren alten Brunnen nicht mehr. Ihr müsst nicht mehr aus dem Becher trinken, aus der Kanne trinken. Ich will aus euch heraus Ströme fließen lassen. Wow. Und ich habe das Gefühl, dass heute oft auch in den Kirchen bei uns Leute das Wasser haben im goldenen Gefäß, weißt du? In so einem goldenen Pitcher, in einer goldenen Kanne. Da ist das Wasser drin, in einer goldenen Kanne. Da soll es bleiben, da ist es gut aufgehoben. Deckel drauf am besten. Das Wasser darf nicht wild werden, nicht lebendig werden, nicht ausbrechen, nicht überkochen, bloß nicht. In einer schönen Goldkanne, möglichst gut verziert, nett dahingestellt, das kann man handeln. Die Kanne kann man da wegstellen und dann steht sie da. Ja. Und ich sage, nee, wenn ihr zu mir kommt, gibt's wildes Wasser. Da kommen Ströme aus euch heraus. Da werden Dinge passieren, da werden Umwälzungen passieren. Und das ist das Schöne am Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht statisch, ist nicht langweilig, ist kein toter Teich. Da ist Dynamik, da geht's vorwärts. Und Jesus sagt, ich will, dass der Strom aus euch herauskommt. Er wird aus euch herauskommen. Ich gebe euch Ströme lebendigen Wassers. Nicht eine Zisterne mit abgestandenem Wasser, ne? Nicht ein Teich, nicht ein Eimer. Ich gebe euch Ströme, die aus euch herausfließen. Dieses Wort Potamos im Griechischen wurde verwendet für große Flüsse, wie sowas zum Beispiel, noch größer, wie für den Nil, ja, wie für den Amazonas, würden wir heute sagen, ja, wie für den Rhein. Große reißende Flüsse, das waren Potamos, okay? Potamoi, Mehrzahl. Und Jesus gebraucht dieses Wort tatsächlich in der Mehrzahl. Was für ein Vergleich. Er steht da und die haben gerade eine Kanne Wasser ausgegossen. Er sagt, wenn er zu mir kommt, bekommt er nicht nur einen Strom, nicht nur einen Fluss, sondern viele Flüsse. Da könnt ihr Millionen von Kannen füllen, Leute. Was ich euch biete, ist viel mehr, als was ihr da habt. Und diese Kraft, die steht uns heute zu. Die haben wir. Wir können etwas auslösen. Im Geist, aber auch hier in der realen oder in der genauso realen materiellen Welt. Können wir Dinge auslösen, wenn wir voll des Geistes sind. Nicht in unserer Kraft, in seiner Kraft. Und dieser Strom ist ein Strom des Lebens und da entsteht Fruchtbarkeit, da entsteht Freude, da werden Menschen gerettet. Wenn so ein Fluss durch die Stadt rauscht, da passieren viele Dinge. Und so ein Fluss, der hat die Tendenz, alles mitzuspülen, sein Flussbett auszuweiten, sich durchzuschlängeln. Und er ist flüssig. Ja. Ist flüssig, den kannst du nicht aufhalten. Wenn ein Stein reinlegst in den Fluss, dann ist ein Stein drin, der fließt trotzdem weiter. Ja. Du musst schon einen Damm bauen, bis du einen Fluss eingedämmt kriegst. Und selbst dann kann der Damm auch überfließen, wenn der Druck nicht abgelassen wird. Ja. Ein Fluss hat eine gewaltige Kraft, ist ein Zeichen des Lebens. Damals wurde er immer gesiedelt an Flüssen. Ja, Minden ist an der Weser. Weil es hier einen Fluss gibt, deswegen gibt es hier Minden. Porta ist auch an der Weser, ja, weil es einen Fluss gab. Flüsse bringen Leben, da gibt es Nahrung. Und Jesus sagt, aus euch heraus werden Flüsse fließen. Wow. Ihr werdet Menschen werden, die ganze Gegenden verändern. Ihr werdet Menschen sein, die Leben spenden. Ihr werdet Menschen sein, die Heilung bringen, die Nahrung bringen. Ihr werdet nicht nur durstige Sonntagschristen sein, die es gerade so schaffen bis zur nächsten erbaulichen Predigt am Sonntag. Sondern ihr werdet so voller Dynamik und Energie sein, dass ihr die Welt verändern werdet. Und da kam so ein Thomas, so ein Zweifler, so ein Halbgebackener, so ein Angsthase. Und der bekommt den Heiligen Geist. Plötzlich fließen Ströme. Wow, und er reist nach Indien. Zu Fuß, ich weiß nicht, mit dem Schiff. Und er baut in Indien 6 Gemeinden. Und als er die 7. Gemeinde baut, wird er gefehlt. Das ist eine grausame Art, jemanden zu töten. Ihn auf den Pfahl zu setzen. Durfte die Städte besuchen, wo er umgebracht wurde, Thomas, in Chennai, Madras, in Indien. Dieser Zweifler hat die Ströme gespürt, wow, ist ein anderer Mensch geworden und hat sich auf den Weg gemacht, zur damaligen Zeit nach Indien. hat ihr das Evangelium gepredigt, hat 6 Gemeinden aufgebaut. Und bis heute gibt es die Gemeinde des heiligen Thomas, bis heute. Die hat schon über 2000 Jahre Bestand, weil so ein Thomas mal eben einen Strom hatte. Ja, plötzlich floss es bei ihm und so ein Angsthase wurde zu einem Helden. Und Jesus sagt, diese Ströme werden von euch fließen, von uns werden sie fließen. Deswegen haben damals 11 Leute gereicht. Zunächst 11 Leute haben gereicht, um die Welt zu erreichen. Ja, später wurden es immer mehr und immer mehr durch diese 11. Aber die 11 waren erstmal genug. Ja. Heute Abend sind wir auch nicht so viele hier. Aber Gott kann uns gebrauchen, wenn wir Ströme haben, wenn wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, kann Großartiges passieren. Er verheißt Ströme. Es werden sich Menschen verändern, Regionen verändern. Es werden sich politische Systeme verändern. Es werden sich Lehrsysteme verändern. Da gibt es Curricula werden sich verändern. So viele soziale Bereiche werden sich verändern, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt hineingehen und ihre Ströme fließen lassen. Und oft machen wir dicht, machen wir zu. Ja. Zuerst heißt es, wir müssen tanken. Voll werden, immer wieder tanken, immer wieder tanken, immer wieder tanken, immer wieder tanken. Und dann die Ströme fließen lassen, nicht blockieren. Tun, was der Herr einem sagt, gehorchen, die Gaben anwenden, durchfließen lassen. Und wir brauchen heute wieder einen Sukkot, ein Laubhüttenfest in den Gemeinden. Wo die Gemeinde schreit, Gott, gib uns Wasser. Wir brauchen wieder Wasser. Wir brauchen Heiligen Geist. Wir brauchen dieses Fest, wo gelehrt wird, wo darauf hinzugelehrt wird. Ja, wir brauchen dieses Wasser. Wir müssen hungrig und durstig danach nach diesem Wasser. Und Gott will uns das Wasser wieder schenken. Ja. Wir haben auf keinen Durst mehr. Wir spüren den Durst nicht mehr. Oft sind wir zufrieden im kleinen Eimer, den wir haben. Wir haben so einen schönen Eimer. Und wir gehen jeden Sonntag in unsere Gemeinde und das ist gut. Ja, geh jeden Sonntag, jeden Mittwoch hin, das ist sehr wichtig, sehr gut. Bloß gib dich nicht mit dem zufrieden, was du da kriegst. Suche weiter, es gibt noch mehr. Und ich habe da einen Brunnen gefunden, das ist so ein toller Brunnen. Ja. Ich weiß, wer den Brunnen gegraben hat. Ja. Ich kenne den Gründer der Gemeindebewegung. Ganz egal, Leute, das war vor 20 Jahren, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren. Du musst heute leben, du musst heute frisches Wasser trinken. Es gab große Erweckungsbewegungen, ja. Thema Heilsarmee, Thema Methodistengemeinde die ganze lutherische Kirche und. Gemeinden, die wirklich eines Tages wirklich dynamisch waren, wo Erweckung war, wo heute alles wieder eingeschlafen ist. Jetzt kannst du nicht sagen, ich habe da einen guten Brunnen. Meine Mutter hat aus dem getrunken, meine Großmutter hat aus dem getrunken. Das ist ein guter Brunnen, der ist tief. Nein, der ist nicht tief und der ist schon alt und verdreckt. Suche nach dem frischen Wasser. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Und zwar so, dass du nicht nur eine Kanne voll hast, nicht nur einen Eimer voll hast, nicht nur einen Brunnen voll hast, dass du sagst, pack die Badehose ein. Dass so viel Wasser da ist, sagst, hey, ich will baden gehen. Wie der Prophet, ja, der sagte, hey, das ist schön, jawohl, das ist wunderbar. Tolles Bild. Wo der Prophet sagt, ich bin hineingegangen, knöcheltief und dann bis hier und plötzlich musste ich schwimmen. Das war so viel gewesen. Das wünsche ich uns, dass wir zum einen erst einmal so viel haben, dass wir schwimmen können und zum zweiten so viel weitergeben, dass andere schwimmen können. Auch bei GN wollen wir Leute sein, ja, wir wollen evangelisieren, aber gleichzeitig wollen wir Leute erwecken, herausfordern. Wir wollen sagen, Leute, da gibt es mehr. Gib dich nicht zufrieden mit deinem alten, löchrigen Eimer. Ja, oder mit deiner goldenen Kanne, die so schön, ne, dekoriert da steht und wo das Wasser schon tot ist, dreimal tot ist. Such das lebendige Wasser, das wilde Wasser. Ja, Jesus hat wildes Wasser für uns, lebendiges Wasser. Die Frage ist, wo stehen wir heute? Haben wir Dämme gebaut? Haben wir Gott eingeschränkt? Wir sagen, das ist unser Eimer, das ist unsere Kanne, das ist unser Brunnen, mehr wollen wir nicht, wir sind zufrieden. Ich wünsche mir, dass wir nochmal durstig werden, dass wir nochmal sagen, Herr, fülle uns ganz neu, wie damals zu Pfingsten. Ja? Herr Geist, komm nochmal ganz neu. Gib uns nochmal so einen richtigen Schub, ja? Dass die ganzen Seelen wie welchen rausgepfiffen werden. Ja? Dass die ganzen Krankheiten wie welchen rausgepfiffen werden. Dass du es mal richtig sauber machst, dass wir nochmal ganz neu von vorne anfangen können mit dem guten Heiligen Geist, wie damals zu Pfingsten. Ganz frisch. Ja? Nicht eingeschränkt und nicht eingedämmt und nicht gezähmt, sondern wild im Heiligen Geist. Ich möchte auch wild sein im Heiligen Geist. Amen. Amen. Das ist ein gutes Wort im Deutschen. Das ist eine neue Begeisterung. Ja. Eine neue Heiliggeisterung. Die fehlt uns. Uns fehlt eine neue Heiliggeisterung. Ja. Wir müssen vom Heiligen Geist neu erfüllt werden. Und wie kommen wir dahin? Zuallererst Buße tun. Ja, alle Dämme, die wir gebaut haben, wo wir Gott vorgeschrieben haben, du kannst nur so wirken und du kannst so nicht wirken. Ja, Heiliger Geist, hier bei uns wirkst du so. Nein, der Heilige Geist ist Gott. Ja, du kannst ihm nicht sagen, was er tut. Du kannst ihn aber dämpfen. Du kannst ihn einschränken. Ja, lässt er dich in Ruhe. Dann wirkt er aber auch nicht bei dir. Wo wir das getan haben, müssen wir Buße tun. Ja, wo wir Dämme gebaut haben, wo wir eingeschränkt haben, Buße tun. Die Ströme müssen freigesetzt werden. Ich muss umkehren, mich reinigen. Und dann sagt die Bibel in Johannes 7 die Stelle, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, glauben. Glauben, dass Jesus der ist, der er sagt, dass er es ist. Ja. Glauben, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes ist, der eine Vertrauensbeziehung zu ihm haben. Und auch an alles glauben, was die Bibel über Jesus sagt. Und je mehr ich an das glaube, desto mehr erlebe ich die Geistesfülle. Und dann lass dich erfüllen. Wir haben das schon oft besprochen, auch hier in diesem Kreis oder in anderen Kreisen. Lobpreis führt zu Geistesfülle. Ja. Gebet kann zu Geistesfülle führen. Auch Gebet mit Handauflegung. Damals, als Ananias zu Paulus gehen musste und die Hände auflegen musste und der wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, das kann auch übertragen werden. Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dankbarkeit ist auch eine Art, wie man geisterfüllt werden kann. In Epheser 5, die ganze Palette, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Aber wir müssen es tun. Wir müssen es machen. Wir müssen uns Zeit nehmen. Ja. Ich will uns herausfordern, als Mitarbeiter, als Beter, als Leute, die uns kennen bei GEN hier. Wir wollen nicht aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft wird's träge, wird's schwer, wird's müde, wird's langweilig. Aber wenn wir es aus dem Heiligen Geist heraus machen, wenn wir begeistert sind, wenn wir heiliggeistert sind, ja, dann macht's Freude. Und dann fällt es leicht. Und dann fließt man. Ja, ist man wie ein Fisch im Wasser. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Wasser. Dann fließt man mit. Und dann ist es schön, ist es wunderbar. Ja. Der Dienst, wenn Dienst uns fertig macht, ist es falsch. Der Dienst kann schwer sein. Der Dienst kann Probleme haben und Probleme bringen. Ja. Er kann uns den Schlaf rauben manchmal. Er kann uns körperlich vielleicht, aber hey, wenn der Dienst uns innerlich fertig macht, dann will ich den Dienst quittieren. Ich mache nicht mit. Weil Jesus, mein Jesus, mir versprochen, ein Leben in Fülle, ja, in Überfluss. Er hat mir versprochen, dass Ströme aus mir herausfließen werden. Und dann kann ich nicht wie so ein verdursteter, wie eine verdursteter, halb abgetrocknete Aubergine da hängen. Ne? Ich habe den Heiligen Geist. Ey, da fließen Ströme durch. Bloß es liegt an mir, ich muss mich anschließen, immer und immer wieder anschließen. Und dann werden die Ströme fließen, plötzlich ist der Dienst leicht. Ist nicht schwer. Halleluja. Amen. Ich will, dass wir, zumindest die heute Abend hier sind, dass wir uns füllen lassen und dass wir über das Niveau hinausgehen und sagen, wir wollen Menschen werden, die so stark sind, dass wir andere mitreißen können, im guten Sinne. Dass wir Minden fluten können. Dass wir Deutschland fluten können, die Welt fluten können. Und wir haben das Potenzial in uns, wir haben mal den Geist. Das ist der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist der gleiche Geist, der bei der Schöpfung über der Erde schwebt, der gleiche Geist. Und der lebt jetzt in uns, Gott in uns. Wir haben Kraft, wir haben Kreativität, wir haben Vollmacht. Ja? Wir haben das ganze Paket. Wir müssen bloß immer wieder tanken und weitergeben. Tanken und weitergeben. Amen. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Lasst dich erfüllen vom Heiligen Geist. Amen. Und dann macht das Leben plötzlich Freude und Spaß und die Last ist leicht. Alles ist gut. Und sie haben mich geschlagen und ich habe es nicht gespürt, weil ich trunken war im Heiligen Geist. Amen. Und das wünsche ich mir. Ich möchte immer trunken sein. Immer da sein, immer weg sein, immer weggetreten sein. Übrigens sind wir das eigentlich immer. Wir sind ja mit Christus versetzt an himmlische Orte, ist schon geschehen. Wir sind schon da. Bloß wir sehen es oft nicht, wir sind aber da. Und wenn uns die Augen aufgehen im Geist, dann denken wir, oh, da sind wir jetzt, okay, hier ist gut. Hier auf Erden ist manchmal schlecht, gibt Schwierigkeiten, aber oben, da ist gut. Und wenn wir dem Geist da bin, hey, oh, da ist Ruhe, da ist Frieden. Da kann dir keiner was. Amen. Amen.